machen Sie Ihren Garten zu Ihrem Zuhause. Mit den angesagten Gartenmöbeln von Humm.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 7. Mai 2025. Etwas vom Verkehrtesten, was in den letzten Jahren auch in der Schweiz gemacht wurde von Seiten der Regierung, ist, dass man die nationalen Interessen des eigenen Landes zu wenig ernst genommen hat. Wir kommen ja aus einer Zeit der sogenannten wertegebundenen Politik, das heißt aus einer Zeit des Moralismus, wo man versucht hat, faktisch eigentlich nur mit denen zusammenzuarbeiten, die man für seine eigenen Freunde gehalten hat. Aber man hat sich viel zu wenig gefragt, was sind eigentlich die nationalen Interessen des eigenen Landes, wer bestimmt die eigentlich? Und die nationalen Interessen eines Landes werden ja durch die Bevölkerung bestimmt, also innenpolitisch festgelegt. Und wenn ich da die Schweiz als Beispiel nehme, das nationale Interesse der Schweiz besteht darin, dass im Innern Freiheit und Sicherheit herrschen, dass wir Arbeitsplätze haben, dass also die Wirtschaft läuft, ein Wohlstand produziert werden kann und dass wir, was die Schweiz betrifft, in friedlichen Beziehungen mit anderen Ländern leben. Und diese Grundausrichtungen schweizerischer Politik, die hat man nicht mehr ernst genommen. Vor allem hat man auch die Demokratie nicht mehr ernst genommen. Und das ist das ganz große Übel der Gegenwart. Das ist etwas, was wir beobachten, vor allem auch in der Europäischen Union. Und deshalb eben auch die vielen Probleme, der Protest der Wähler, dass man eben weithin das Gefühl hat, dass die Regierenden über die Köpfe der Leute hinweg entscheiden. Und ganz krass haben Sie das jetzt in Deutschland gesehen, wo man sogar von Seiten staatlicher Behörden auf die Opposition losgeht, dass man versucht, die zu canceln, zu streichen, zu ächten, zu verfemen. Also gewissermaßen den Prozess der Festlegung der nationalen Interessen im demokratischen Rechtsstaat unterbindet oder beeinträchtigt. Die Schweiz darf das nicht machen. Wir müssen unsere Demokratie pflegen und deshalb, das ist ein Thema, das wir natürlich immer wieder aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Und deshalb ist es aus meiner Sicht oder wäre es aus meiner Sicht ein ganz großer Fehler, wenn wir uns da der Europäischen Union anbinden würden, sprich unterwerfen. Denn das würde genau die Stärke der Schweiz in Zukunft ganz massiv beschädigen, nämlich unsere ausbalancierte Demokratie, das System der direkten Teilnahme, Partizipation, der direkten Entscheidung der Bevölkerung, die eben besser weiß, was für sie gut ist, als die da oben, seien es die in Bern oder seien es erst recht die in Brüssel. Also die nationalen Interessen und die Art und Weise, wie diese nationalen Interessen festgelegt werden, das ist ein Gebot des Realismus. Und darüber habe ich gesprochen gestern in Hamburg mit dem Grand Old Man der Sozialdemokratischen Partei der Bundesrepublik, mit Klaus von Donani. Und der Zufall hat es gewollt, dass unser Gespräch stattgefunden hat, just zu dem Zeitpunkt, als in Berlin sich Friedrich Merz anschickte, neuer Bundeskanzler zu werden, allerdings mit einem Fehlstart. Ich werde gleich auf das zurückkommen. Also nationale Interessen, wer diesen Begriff gebraucht, und Klaus von Donani hat dazu jetzt ein viel beachtetes Buch neu aufgelegt, das er vor 3 Jahren geschrieben hat, etwas über 3 Jahren, wer die nationalen Interessen betont, mit den nationalen Interessen als Grundfaktor der Politik rechnet, der ist eben kein Nationalist, sondern ein Realist. Ganz wichtige Feststellung. Ich befürchte, dass uns wieder eine sehr grausame, brutale Zeit bevorsteht. 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind wir immer noch unfähig, Diktatoren zu verstehen, sagt der britische Historiker Anthony Beaver. Ja, er ist eben ein Verfechter dieser ja, neokonservativen oder eben sogenannten wertegebundenen Außenpolitik zusammenarbeiten, nur mit denen, deren Regierungssysteme uns gefallen, mit allen anderen müssen wir in Konflikte einsteigen. Ich halte das für einen sehr gefährlichen Ansatz. Nicht, weil mir die autoritären politischen Systeme gefallen würden, sondern weil es falsch wäre für die Schweiz, nach dieser außenpolitischen Maxime zu handeln. Und das ist auch eine Gefahr in der heutigen Zeit, dass man die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs eins zu eins auf die Gegenwart umlegt und dann so tut, als seien zum Beispiel der russische Präsident Putin oder der chinesische Staatschef Xi Jinping zu vergleichen mit Machthabern, mit Despoten vergangener Jahrzehnte. Für mich sind das Verunstaltungen der geschichtlichen Erfahrungen und auch Gleichsetzungen, die in die Irre führen, dies ein Interview aus dem Tagesanzeiger. Wahl im Bundestag. Ja, das war eine Zangengeburt gestern. Friedrich Merz hat es im ersten Anlauf nicht geschafft, als erster Bundeskanzler in der Geschichte der Nachkriegszeit. Die nötigen Stimmen fehlten da, was Ausdruck einfach der allgemeinen Instabilität in der Bundesrepublik ist. Also der einstige Soliditätsanker der Europäischen Union wankt. Es gibt da eben ganz heftige Verwerfungen. Das Misstrauen ist groß, die Probleme drücken. Und Friedrich Merz ist da nicht mit jenem Vertrauen ausgestattet worden, das man einem deutschen Bundeskanzler wünschen würde, um die Probleme anzupacken, die das Land beschäftigen. Aber der Friedrich Merz hat sich das eben alles auch selber zuzuschreiben, weil er ist ein Mann, er ist eben ein Politiker, bei dem sich der Eindruck verdichtet, dass ihm die Karriere über alles geht. Der denkt vor allem an sich selber. Sein Motiv ist die Macht, sein Motiv ist es, unbedingt Kanzler zu werden. Das sehen Sie daran, dass er bereit war, im Vorfeld nun dieser doch noch dann irgendwo hingewirkten Wahl, dass er im Vorfeld eben Positionen immer wieder verändert hat, dass er sich angepasst hat, dass er das, was er gesagt hat, dann nicht getan hat, dass er auch beispielsweise im Wahlkampf ganz zum Schluss noch plötzlich sich fast panisch Themen angeschminkt hat, der rechten Opposition, der AfD, die er zuvor verteufelt hat, einfach um ein paar Stimmen noch reinzuholen. Das hat sich dann nicht erfüllt. Er ist auch mit den entsprechenden Vorstößen gescheitert. Also der Friedrich Merz, ein karrieristischer Politiker, bei dem die Leute den Eindruck, glaube ich, auch weiterhin haben, dass er eben nicht zuerst ans Land, sondern zuerst an sich denkt, verbunden auch mit einer gewissen Überheblichkeit. Das hört man übrigens auch, wenn man mit Deutschen spricht, was sie nicht so schätzen an ihm. Viele sagen ihnen, sie halten diesen Politiker für allzu abgehoben. Und wenn eben solche Motive am Werk sind, kann daraus etwas Gutes erwachsen? Steht so eine Regierung unter einem glücklichen Stern? Ich wage es zu bezweifeln, und erschwert wird das Ganze natürlich dadurch, dass eben gleichzeitig eine Oppositionspartei, die größte Oppositionspartei, vielleicht sogar nach Umfragen die stärkste Partei überhaupt in Deutschland, die AfD, dass die eben von den Staatsorganen, vom sogenannten Verfassungsschutz, geächtet, verfolgt und verfemt wird mit Methoden, die nun einem Rechtsstaat wirklich nicht würdig sind. Allem voran eben dieses Geheimgutachten, das jetzt da herumgeboten wird. Stellen Sie sich das einmal vor. Schwerwiegende Vorwürfe werden da erhoben, von einer Regierung noch lanciert am letzten Arbeitstag an einem Brückentag. Und zwar Vorwürfe, die man gar nicht überprüfen, die man gar nicht einsehen kann, weil das Gutachten, das diese Vorwürfe zum Ausdruck bringt, gar nicht vorliegt. Ist ja noch geheim. Trotzdem schreiben alle darüber, und es gibt auch Journalisten, Redaktionen, die prahlen, sie hätten dieses Dokument bei sich auf den Redaktionen liegend oder zumindest Einsicht nehmen können. Ich meine, das stinkt zum Himmel. Und wenn Sie sich auch etwas soweit bekannt mit den Vorwürfen auseinandersetzen, man hält der AfD vor, sie habe da ein falsches Volksverständnis, einen ethnisch abstammungsmäßigen Volksbegriff, was die Partei bestreitet. Aber selbst wenn es so wäre, ist denn in der Bundesrepublik heute auch die Gesinnung strafbar? Also wenn du ein falsches Verständnis hast, kannst du dann bereits ins Visier des Staats, des Verfassungsschutzes kommen. Ich meine, das ist eine Gesinnungsjustiz, die sich hier zur Kenntlichkeit entstellt. Und in der Demokratie gilt, meine Damen und Herren, sogenannte falsche Gesinnungen, wer auch immer das bestimmen mag, die darfst du nicht bestrafen, die musst du widerlegen. Das ist die Demokratie. Aber Deutschland hier auf dem Weg zum Gesinnungsstaat, und da hat eben diese Partei und eben auch der jetzt sich da aufschwingende Kanzler, die haben da mitgemacht. Heute Papstwahl in Rom. Das wird auch ein rätselhafter für Außenstehende Vorgang sein. Allerdings, was wir da immer erfahren werden, im ersten Wahlgang klappt es dann eben auch nicht unbedingt. Das ist nichts Neues, das ist nichts Ungewöhnliches. Vielleicht klappt es ja auch im ersten Durchgang, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall weltweit noch stärker beachtet als die Bundestagswahl, beziehungsweise als die Kanzlerkür gestern in Berlin. Diese Papstwahl in Rom. Wir sind gespannt, was die Katholiken da machen, was wählen sie die Kardinäle zum weltweiten Kirchenoberhaupt bestimmen. Die Schweiz ist ausgeschlossen von den Weltkriegsfeiern in Russland. Dafür nimmt sie am Europatag von Präsident Zelensky in der Ukraine teil. Das ist einfach das Sinnbild unserer leider zu Schanden gerittenen Neutralität. Und noch immer nicht hat sich der Bundesrat durchringen können zu einer Wiederernstnahme der umfassenden Neutralität. Ja, im Gegenteil, es lottert, es wankt auch an anderen Grundpfeilern unseres Staates. Wir haben ja in der letzten Zeit intensiv darüber gesprochen, dass angeführt von Ignazio Cassis, dem FDP-Außenminister, auch demokratische Grundlagen der Schweiz nicht mehr ernst genommen werden beim EU-Dossier. Einerseits als ein doppelter Anschlag gewissermaßen auf die Demokratie in der Schweiz, zum einen durch diese EU-Unterwerfungsverträge, dass man also Teile der Gesetzgebung nach Brüssel auslagern wird, völlig verrückt, also man unterwirft sich da einer fremden Institution, und zweitens die Art und Weise, wie das getan werden soll, auch unter Narkotisierung der schweizerischen Demokratie, fakultatives anstatt obligatorisches Referendum, also als ob es sich da um etwas Nebensächliches handelte, und das heißt natürlich auch, dass man zuerst einmal Unterschriften sammeln muss und dass dann bei der schlussendlichen Volksabstimmung, dass dann eben nur das Volk, also ohne die Kantone, entscheidende Instanz ist. Also das schreit ja auch zum Himmel. Menschen mit geistiger Behinderung sollen stimmen und wählen dürfen. Gleiches Stimmrecht für alle. Der Nationalrat will eine Diskriminierung in der Verfassung beseitigen. 16.000 Erwachsene sind betroffen. Ja, sollen Menschen mit auch geistiger Behinderung abstimmen und wählen dürfen? Ich finde das falsch, vollkommen falsch. Und das Parlament in Bern allerdings hat sich nun auch vom Bundesrat entsprechend auch noch beflügelt, allem voran der SP-Mann Beat Jans, der jetzt überall auch ins Bild gerückt wird zu diesem Geschäft. Die haben das gemacht. Also wenn du Leute mit kognitiven Defiziten abstimmen lässt, das geht einfach nicht. Du kannst doch deine Verantwortung nicht wahrnehmen. Dann nimmt man die Demokratie nicht ernst, einfach weil man gut scheinen möchte, weil man sozusagen für die Galerie sich inszenieren möchte. Seht her, wir sind eben auch für die geistig Behinderten. Man nimmt eben auch die geistig Behinderten nicht ernst. Man stellt sie dann auf die gleiche intellektuelle Stufe der übrigen Bürger. Und das ist einfach nicht der Fall. Und das auszusprechen, dass es hier Unterschiede gibt, ist ja nicht bösartige Diskriminierung, sondern ist ein Gebot des Realismus und des Wahrheits. wahrhaftigen Reden. Das Geld verteilen mit der Gießkanne, Mitte links setzt sich bei der Krippenfinanzierung durch. Wer sein Kind in einer Institution betreuen lässt, erhält Subventionen, egal wie hoch sein Arbeitspensum ist und der Lohn, das hat der Nationalrat beschlossen. Die neue Sozialleistung kostet schätzungsweise 700 Millionen Franken im Jahr. Also an Eltern, die ihr Kind in einer externen Institution betreuen lassen sollen, künftig Geld erhalten, egal ob sie es brauchen oder nicht. Das ist der Sozialstaat in der Schweiz, wie er sich ad absurdum führt, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's mit den Schlagzeilen für heute. Ich melde mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe. Bleiben Sie dran und ich freue mich, wenn wir uns gleich im Anschluss wiedersehen.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.